Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast zu Langlebigkeit, unserem gemeinsamen Weg der neuesten Erkenntnisse für das Beste, das Schönste und hoffentlich längste Leben. Und apropos, wir Frauen sind ja in jeder Statistik die Glücklichen, die länger leben. Meistens steht aber nicht drin, dass wir zwar länger leben, aber schlechter länger. Was bedeutet das? Dass wenn wir vom Ende her drauf gucken, wir Frauen eine längere Phase der Krankheit haben. Und in dieser Podcast-Folge, ja, will ich die Frage und die Antworten erkunden. Woran liegt das eigentlich? Und was können wir alle dagegen tun? Ja, glücklicherweise wächst ja das Wissen darüber, wie Männer und Frauen sich auch gerade in gesundheitlichen Fragen unterscheiden, täglich rasant. Also über Vorsorge, Diagnostik, aber auch Therapie. Aber das ist gar keine Selbstverständlichkeit und das weiß niemand besser als meine Expertin heute, die sich seit Jahren dafür einsetzt, mit viel Leidenschaft, mit viel Energie, mit viel Zeit, genau das in die öffentlichen, offiziellen Leitlinien reinzubekommen, sodass jeder von uns automatisch davon profitieren kann. Darüber wollen wir heute sprechen, nämlich was wir schon wissen, wie sich Mann und Frau unterscheiden in den gesundheitlichen Belangen, mit einer, ja, mit der Gründerin eines Instituts für Gendergesundheit. Und dieses Institut ging hervor aus einem Bundeskongress, das sie schon vor Jahren initiiert haben. Also als dieses ganze Thema Gendergesundheit eigentlich noch gar nicht auf der Tagesordnung war, umso spannender bin ich auf ihre Erkenntnisse. Liebe Frau Dr. Martina Klöpfer.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf bei dem Podcast oder Videocast, wie ich gerade gelernt habe. Tatsächlich widme ich mich dem Thema seit 2013, also wo eben Gendermedizin, so hieß das damals, heute würde man geschlechtersensible oder geschlechterspezifische Medizin oder auch Versorgung, wo das eben überhaupt noch nicht auf der Tagesordnung war und schon gar nicht auf der gesundheitspolitischen. Und das war eigentlich das war unser Ziel, dass wir das wirklich in die Politik bringen. Und wir freuen uns jetzt, dass es tatsächlich ziemlich rasch in Koalitionsverträge aufgenommen wurde. Und jetzt natürlich mit Nina Wagen im Bundesgesundheitsministerium und mit Dorothee Beer im Forschungsministerium wirklich jetzt so eine prominente Rolle eingenommen hat.
Da sind wir alle froh, wir Frauen erstmal, weil wir sind so ein bisschen vernachlässigt worden. Aber ich glaube, es ist Ihnen auch wichtig, darauf hinzuweisen, es geht nicht nur um die Frauen. Es geht natürlich genauso gleichberechtigt um die Männer. Nur die haben in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten meistens den Vorteil gehabt, dass sie immer genommen wurden für alle Studien und was man so alles testen wollte. Insofern müssen wir dafür die Frauen das ein oder andere nachholen, weil jeder von uns kennt ja wahrscheinlich Statistiken, wo immer drinsteht, warum Frauen leben doch länger, ne? Was habt ihr denn? Es steht aber meistens in den Statistiken auch drin, wird aber selten erwähnt. Wir leben meistens schlechter länger. Und warum das so ist, da kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ganz persönlich an Sie zum Einstieg die Frage, wenn Sie Ihr jüngeres Ich beraten könnten, was würden Sie sich empfehlen, zu Ihrer eigenen Frauengesundheit schon anders zu machen?
Also für mich waren die Wechseljahre eine sehr herausfordernde Zeit. Insofern würde ich meinem jüngeren Ich empfehlen, sich darüber zu erkundigen. Insofern freue ich mich auch, dass jetzt dieses Thema Menopause, Wechseljahre aus der Tabuecke geholt wird, dass es diskutiert wird, dass die Symptomatiken, die auftreten können, nicht jede Frau hat sie, es muss nicht so notwendig so sein, aber einige Frauen leiden sehr darunter unter dem ein oder anderen Symptom. Ich wusste damals nicht mal, was mit mir los war und habe also gelitten unter Schlaflosigkeit, Stimmungsschwankungen, also die ganze Palette und hätte mich also wirklich gefreut, wenn entweder die Hausärztin oder die Gynäkologin mein Geburtsdatum und meine Beschwerden zur Deckung gebracht hätten und gesagt hätten, Frau Klöpfer, entspannen Sie sich. Das ist nicht schön, aber es ist keine Krankheit, sondern es sind die Wechseljahre. Und jetzt gucken wir mal, was wir tun können. Und dieses sich beschäftigen mit dem eigenen Körper ist für Frauen, hat eine andere Bedeutung als für Männer, weil Frauen natürlich mit Eintritt der Periode, mit Eintritt der monatlichen Blutung einfach anders durch die eigene Biologie, durch den eigenen Körper determiniert werden. Das haben Männer so nicht. Also die haben auch noch ihre Probleme, aber diese Besonderheit, das ist wirklich Frau sein. Und dazu gehört die Periode, die auch für manche Frauen wirklich sehr belastend ist. Und dazu gehört die Schwangerschaft, dazu gehört die Geburt und danach natürlich die Versorgung des Säuglings und des Kleinkindes. Und da gehört natürlich am Ende dazu irgendwann, dass man in die Wechseljahre kommt. So. Und dieses Bewusstsein, das ist nicht in die Ecke zu schieben, das ist nicht zu leugnen, was wir so lange Zeit getan haben, über mehrere Jahrhunderte eigentlich. Das, glaube ich, hilft, also würde ich jungen Frauen auf jeden Fall empfehlen, auch wenn es gut vielleicht keinen Spaß macht, sich in jungen Jahren mit den Wechseljahren zu beschäftigen.
Das stimmt wohl. Aber das Thema Fruchtbarkeit ist ja das, was drüber steht. Und das beschäftigt die ein oder andere doch sehr. Nämlich gerade, wenn es ums Thema Kinderkriegen geht und das nicht so läuft, wie man gerne wollte. Aber wir sind schon bei diesen, ich sag mal, wir hatten mal einen Kanzler, der hat Gedöns-Themen genannt. Lassen Sie uns mal da kurz verweilen. Dann haben wir das abgeräumt und dann kommen wir wieder ernsthaft. Was sind denn so Gedöns-Themen, wo man bislang immer so gesagt hat, ja, die Frauen, die sollen nicht so, na, die hat es vielleicht so ein bisschen an den Nerven, die sollen sich nicht so anstellen, solche Aussprüche. Was hat sich aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrungswelt, ich möchte noch einen Einschub machen, Ihnen war wichtig zu kommunizieren, Sie sind keine Medizinerin, aber, habe ich gesagt, macht gar nichts, weil Sie ja seit Jahren so in den Themen drinstecken und uns genau sozusagen das weitergeben können, wo das Wissen und die konkrete Umsetzung eigentlich für jeden von uns relevant wird, da stecken Sie voll drin. Also die Gedöns-Themen. Was hat sich aus Ihrer Sicht da schon gebessert? Sie haben ja die politische Sicht genauso wie eine persönlich-private Sicht.
Also Gedöns ist eine ganz schwierige Frage. Ich sage mal, aufgrund der Diskussion, die wir jetzt führen dürfen über spezielle Frauengesundheit, was natürlich für jemanden, der keinen weiblichen Körper hat, erstmal befremdlich ist. Das ist natürlich, das ist menschlich, das ist nicht schlimm, aber die Abwertung ist schlimm und Gedöns ist eben eine Abwertung. Und diese Abwertung erleben wir halt, ich sage mal, seit vielen Jahrhunderten. Und diese Abwertung erleben wir, setzt sich halt auch fort in dem Moment, wo Frauen im Arbeitsleben stecken, Karriere machen. Das heißt also, Karrieren sind immer noch männlich definiert, so kann man es vielleicht sagen. Ne? Also man fängt an von der Schule, man macht eine Ausbildung, man macht ein Studium und dann geht man seinen Weg ohne Unterbrechungen. Das ist, sagen wir jetzt ganz grob gezeichnet, ein Karriereweg. Das ist Frauen so nicht möglich. Schon allein durch die Schwangerschaft, klappt einfach nicht. Und dieses Gedöns ist natürlich, hängt damit zusammen, dass das alles, was weiblich ist, als Schwäche empfunden wird. Mhm. So, also eine Frau, die eben unter Periodenschmerzen leidet oder diesen Hormonschwankungen erlegen ist, stimmungsmäßig, kräftemäßig etc., ist schwach. Eine Frau, die schwanger ist im 9. Monat, ist nicht besonders beweglich. Die kann auch kein Schwert, ich gehe mal auf die Zucht, kein Schwert schwingen. Also das würde schwer fallen. Eine Frau, die gerade geboren hat, ist abhängig. So, also einfach mal so zu gucken, wo das eigentlich herkommt. Das Problematische und das richtig Problematische und nach wie vor ist, dass wir trotz aller Diskussionen um Wechseljahre, Endometriose, Schwangerschaft oder, das wirklich Problematische sehe ich darin, dass unter Gedöns in subkutan, also das heißt unterbewusst bei mir, auch Symptome beziehungsweise Äußerungen von Frauen subsumiert werden, die wirklich echte Krankheitsbeschwerden haben. Okay. Dass sie also einfach nicht ernst genommen werden, wenn sie zum Beispiel über Herzbeschwerden sprechen. Wir haben ja jetzt die ganze Diskussion daran, das war ja im Grunde die Keimzelle der Gendermedizin, der Herzinfarkt bei Frauen. Das hat ja Marianne Legato in den USA schon in den 1980er Jahren analysiert, erforscht und so weiter. Und oh Wunder, Frauen können einen Herzinfarkt haben. Das war wirklich eine Novität, das hielt man nicht für möglich, inklusive die Frauen selber. Und das lese ich, erlebe ich, auch an eigener Erfahrung immer wieder, dass wenn Frauen mit Symptomen, die jetzt gar nichts mit dem weiblichen Körper zu tun haben, primär zum Arzt gehen oder auch meinethalb zur Ärztin, dass das oftmals nicht ernst genommen wird. So, und weil das wird dann psychologisiert, das ist, ach, Gedöns halt so, und das finde ich eben problematisch, sondern dass Frauen kommunizieren einerseits anders ihre Symptome, also sprechen anders, weil die auch teilweise anders sein können, und sie empfinden sie auch anders. Ich glaube, das Körperempfinden zwischen Männern und Frauen ist auch fundamental unterschiedlich, das kann man nicht über einen Kamm scheren, ist ja sogar zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen unterschiedlich. Ja. So, also das in der Diskussion, und deswegen müssen wir sie aufrechterhalten, jetzt eben zwei Bundesministerinnen, dass es eben kein Gedöns ist, sondern einfach Teil der Wirklichkeit. Also wir stellen die Hälfte der Bevölkerung. So.
Das stimmt, das stimmt. Nehmen Sie uns nochmal mit, was heißt es denn offiziell, bevor wir dann ganz konkret mal in unseren aller Alltag abtauchen, Behandlungsleitlinien?
Also die Behandlungsleitlinien ist eine Möglichkeit für Ärzte, beziehungsweise ist es eine Anweisung für Ärzte, dass wenn man mit bestimmten Symptomen zum Arzt kommt, dass sie eben, die sollten auf dem neuesten Stand der Forschung sein, die werden ja von Fachgesellschaften beschrieben, die sind teilweise sehr, sehr umfangreich. Das ist einerseits gut, andererseits aber auch ein Problem, weil wer liest das? Und diese Behandlungsleitlinien geben eben Ärzten und Ärztinnen in der Versorgungspraxis eine Richtung, wie man Symptome einzustufen hat, wie man eventuell eine Therapie anzulegen hat und so weiter. Also da gibt's eine ganze Menge. Und wir haben jetzt gerade abgeschlossen ein Innovationsforschungsprojekt. Also der Innovationsfonds vergibt Forschungsgelder, um eben an nicht nur für geschlechtersensible Gesundheit zu forschen, sondern für viele Indikationen oder Versorgungsformen. Und wir hatten jetzt gerade ein Versorgungsforschungsprojekt beendet, Heart Gap, also Herzlücke. Und wir haben uns gefragt, warum denn Frauen bei einem ersten Herzinfarkt, also bei einem Herzinfarkt, doch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, daran zu versterben als Männer. Insgesamt in toto haben Frauen seltener einen Herzinfarkt. Wenn es aber dazu kommt, ist der Point of No Return, also die Versterbung, die Möglichkeit, das Risiko zu versterben, sehr viel höher als bei Männern. Obwohl es nach langer Zeit aber auch die Symptomatiken des Herzinfarktes bei Frauen Eingang gefunden haben in die Leitlinien. Und da wollten wir eben wissen, woran liegt das eigentlich? Ja. In der Versorgung ist es komplizierter, ist es bekannt überhaupt, ist es in der Ausbildung von Ärzten und Ärztinnen überhaupt vorhanden? Und da haben wir Umfragen durchgeführt und sind eben auf die Klassiker, also das eben Ausbildung, Weiterbildung. Und das eben, und das ist das Problem manchmal bei Leitlinien, dass sie zu umfangreich sind, dass man also nicht bei jeder Indikation gleich mal 200, 250 Seiten Leitlinien lesen kann. So, das sind also diese Behandlungs- und die Leitlinien dafür verantwortlich sind eben die Fachgesellschaften, zum Beispiel für Kardiologie oder für Onkologie und dann eben auch die bestimmten Formen.
Also dann ist es quasi offiziell, dann kann sich theoretisch, aber hoffentlich auch praktisch jeder Arzt und jede Ärztin danach ausrichten. Das bedeutet ja für mich in meinem Alltag, dass wenn ich, egal zu welchem Facharzt, Fachärztin ich gehe, ich bin zum Beispiel jemand, der immer irgendwann mal im Gespräch die Frage stellt, okay, was ist jetzt bei mir anders als bei einem Mann? Und inzwischen auch die zweite Frage, was ist bei mir in meinem Alter 55 plus anders als bei 20- oder 30-Jährigen? Meine Erfahrung ist über die letzten Jahre, die Überraschung ist nicht mehr so groß, wenn ich die Frage stelle. Und ich bin immer froh, wenn ein Arzt auch sagt, boah, das ist eine interessante Frage, da kann er aber gar keine Auskunft drüber geben, weil er es selbst nicht weiß. Denke ich mir immer, ist zumindest offen und ehrlich. Weil so schnell kann man ja alles gar nicht nachholen, wie es vielleicht bislang die Lücke so groß war. Aber das ist ja schon etwas, was eigentlich jeder von uns machen kann. Oder immer wieder selbst zu hinterfragen, muss vielleicht etwas anders drauf geguckt werden, als ich selbst vielleicht auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Wir sind ja alle geframed, also wir sind ja alle beeinflusst von dem Wissen, was wir uns angelesen haben. Und das war ja auch gerade auch jetzt in KI-Zeiten ja immer irgendwie nicht geschlechtsneutral, sagen wir es mal so.
Also das ist eine sehr gute Frage. Da kann sich, sollte jeder Patient, jede Patientin natürlich auch, weil bei Männern kann auch was anders sein. Also wenn wir da an die ganzen psychischen Erkrankungen denken zum Beispiel, die können sich bei Männern komplett anders äußern. Also da haben wir ein großes Defizit in der Diagnosestellung und aber auch in der Herangehensweise. Also ich glaube, Männer brauchen wirklich auf dem Gebiet ganz was anderes. Aber das ist eine gute Frage. Und dann haben Sie, kann ich nur zu den Ärzten und Ärztinnen gratulieren, die Sie haben, wenn Sie sagen, interessante Frage, weiß ich noch nichts. Also da sind Sie ehrlich und muss ich mich belesen oder so. Also das ist sehr, sehr gut. Viele Ärzte, also viele Frauen kriegen auch die Antwort, nee, das ist für alle gleich. Mhm. Wenn man dann eben über nicht medizinisches Wissen verfügt, weiß man nicht genau, was man eben machen muss. Also gerade Frauen mit Herzproblemen, ich habe jetzt kürzlich gerade wieder einen Artikel gelesen, es war noch eine sehr, sehr junge Frau, die also einen Herzfehler hatte und die Beschwerden beschrieben hat und jahrelang nicht ernst genommen wurde. Also Gott sei Dank war sie jung und einigermaßen resilient und robust. Aber dass das immer irgendwie in die Psychologie-Ecke reingeschoben worden ist. Also diese Frage ist wichtig, weil wir brauchen im Grunde das Bewusstsein von zwei Seiten, also sagen von oben, also von den Fachkreisen, als auch von unten, von den Patientinnen in dem Fall und in anderen Fällen natürlich auch von den Patienten, dass man wirklich hinterfragt. Und Alter ist ein ganz besonders wichtiger Aspekt dabei, weil eben bei Frauen durch den Abfall des Östrogenspiegels sich so viel verändert, dass natürlich auch andere Risikofaktoren steigen für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes etc. Also das ist, also ich zum Beispiel bin eine Person, ich hatte Zeit meines Lebens einen zu niedrigen Blutdruck. Also ich sage immer, der war unter null.
Ja, genau.
Der war unter null. So, das muss nach den Wechseljahren nicht so bleiben. Das kann steigen. Also es muss nicht notwendig ein hoher Blutdruck werden, aber man muss ein Auge drauf haben. So, weil mit dem Östrogen, mit dem fallenden Östrogen eben ganz, ganz viele andere Sachen einhergehen und das beeinflusst viele, viele Prozesse im Körper. Das heißt also, der Schutz, der durch das Östrogen, auch der Immunschutz, der durch das Östrogen ausgelöst wird, sinkt. So, also das heißt, für Frauen ist es dann wirklich gefordert, was heißt denn das für mich in meiner Ernährung? In meinem Verhalten, Gesundheit. Also ich zum Beispiel weiß, dass man, da kommen wir schon fast in unser Thema, dass zum Beispiel wenige Frauen wissen, dass sie Krafttraining machen müssen, so, damit die Muskulatur aufrechterhalten bleibt. Was heißt das? Muskulatur aufrechterhalten heißt natürlich, im späteren Alter verstürzen auch besser geschützt zu sein.
Allein schon hinsetzen und wieder aufstehen, ne? Meine Mutter konnte das die letzten Jahre nicht mehr.
Ja. Dramatisch. So dramatisch. Was macht das aber auch mit dem Kopf? Ne? Ja. Also Frauen haben ein höheres Risiko, an Demenz zu erkranken. Und die Muskulatur, also ich habe neulich selber was gehört, die Muskulatur und das Gehirn sind über ein anderes Hormon, das ist kein Sexualhormon, miteinander, stehen die miteinander in Verbindung. Also das ist dermaßen komplex, was damit zusammenhängt. Also das finde ich schon wichtig, dass man das frühzeitig adressiert, dass man nicht erst, ich sage mal, lebenlang keinen Sport gemacht hat und sich dann mit Mitte 50 gewöhnen muss. Das ist dann wirklich schwer.
Ich sag mal, das ist das Schöne ja an diesem, ich sage jetzt auch mal Modethema Longevity, dem ich mich hier ja auch offiziell widme, der Langlebigkeit. Es ist aber letztendlich auch ein anderer Begriff dafür, ja besser, gesünder, älter werden zu wollen. Wie lange wir leben, haben wir eh nicht richtig in der Hand. Also die letzte Entscheidung, die liegt woanders. Aber eben dieses Bessere, dann will man ja auch in der Regel gerne länger leben. Und meistens geht es ja um diese letzte Phase, wie man die erlebt und davor möglichst alles mitnehmen, was das Leben bietet. Wir haben aber auch, oder ich habe noch eine gute Nachricht für Männer, nur damit hier das Thema auch diese Austarierung erfolgt. Ich wusste zum Beispiel nicht, als ich letztens mit der Krebsforscherin gesprochen habe, dass unsere zwei XX-Chromosomen uns Frauen schützen, weil das wie so eine Art Puffer ist. Wenn man es evolutionär betrachtet, macht es irgendwie Sinn, weil die Evolution sagt, also die Mutter ist dann wichtiger als der Vater, das Kind, die Brut bis ins Erwachsene-Leben zu begleiten. Deswegen muss da ein doppelter Puffer ran. Also es gibt beide Sichtweisen, die aber wichtig sind, damit wir uns gut aufgehoben fühlen bei der ärztlichen medizinischen Behandlung. Aber was kann denn jeder von uns in der Vorsorge lernen? Was haben Sie in all Ihren Themen? Sie hatten jetzt Herz-Kreislauf, ist mit der, ich glaube, Sterbethema Nummer 1. Dann kommt, glaube ich, danach Krebs mit all seinen Facetten. Aber was können Sie jetzt schon für die Vorsorge zum Beispiel mitgeben? Sie hatten dieses Krafttraining, was generell beim Älterwerden Thema ist, mehr noch bei den Frauen, weil die Männer meistens das schon eher früher gemacht haben. Aber wenn Sie die Vorsorgethemen nochmal nehmen, was können Sie uns damit schon auf den Weg geben, was schon klar ist?
Also Vorsorge ist ja, sagen wir mal so, ich muss mal ein bisschen differenzieren. Vorsorge ist natürlich ein Begriff, der jetzt im Gesundheitswesen ein bisschen anders verstanden wird. Das heißt, also Vorsorge ist zum Beispiel eine Untersuchung wie Mammographie beispielsweise.
Genau, können wir gerne auch.
Ne? Oder Darmkrebsuntersuchungen oder das, was man eben alles wahrnehmen kann. Um da mal dabei zu bleiben, ist es eben wichtig, dass man sich erkundigt bei der Krankenkasse. Die hat dann ganz gut, hat auf den Webseiten haben die da ganz gutes Angebot, was man eben so mitnehmen kann an Vorsorgeuntersuchungen, um da eben ganz sicher zu gehen, um die onkologischen Fragestellungen abzugleichen. Dann ist es eben wichtig, sich zu erkundigen, wie gesagt, Wechseljahre für Frauen. Bei Männern, manchmal wird eben auch Wechseljahre diskutiert. Das ist so nicht. Also der Testosteronspiegel kann sinken. Das passiert aber sehr viel langsamer und stetiger als bei Frauen, wo das relativ plötzlich geht. Mhm. Auch für die ist natürlich Sport, Bewegung ad eins, auch wenn es schwerfällt. Mhm. Und die Meinungen gehen auseinander. Also jetzt muss man sich das nicht so vorstellen und steigendem Alter, mit zunehmendem Alter, muss man vielleicht auch jetzt nicht mehr anderthalb Stunden irgendwie im Fitnessstudio schwitzen, sondern da reicht ein guter Spaziergang. Das ist für den Kopf gut, das ist für den Körper gut, das ist auch für die Seele gut. Das ist entscheidend. Also wie gesagt, Bewegung ist eine ganz entscheidende Sache und dann tatsächlich auch mal erkundigen Ernährung. Ist in aller Munde natürlich Gemüse und möglichst wenig Fleisch und so weiter. Aber was wichtig ist, gerade für ältere oder älter werdende Menschen, was ich selber von meiner Ärztin gehört habe, deswegen kann ich das so weitergeben, Eiweiß. Also, dass man guckt, dass man eben gerade, wenn man sich eher vegetarisch oder vielleicht sogar vegan ernährt, dass man schaut, dass man irgendwie auf sein Eiweißlevel kommt, um eben die Muskulatur, die man für die Bewegung braucht und für alles Mögliche sonst auch, da eben aufrechtzuerhalten. Was ich auch noch empfehlen würde, was natürlich ungleich schwieriger ist, ist, dass man sich aufbaut, soziale Kontakte. Gerade als Frauen, die im Berufsleben stehen, die dann vielleicht auch die Familie, die Kinder versorgt haben und möglicherweise noch Angehörige pflegen, haben natürlich wenig Zeit, sich einen großen Freundeskreis aufzubauen. Also irgendwann ist man auch erschöpft. Also da will man einfach nur vorm Fernseher sitzen oder ich weiß nicht was, in der Badewanne liegen. Also das ist aber das ist ganz, ganz wichtig, weil irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und dann ist man vielleicht auch, kommt man in die Rente. Also man hat auch den Anspruch mit den Arbeitskollegen und Kolleginnen nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, um eben Einsamkeit vorzubeugen. Also das würde ich, das, was jeder selber tun kann, also auf diese drei Säulen würde ich stellen: Bewegung, Ernährung, soziale Kontakte.
Weil Sie Proteine erwähnt haben, das finde ich ganz spannend, weil Sie auch sagen, Sie waren ganz überrascht. Also das eine ist ja per se älter werden, Muskelabbau sozusagen vorbeugen über Krafttraining und dann Eiweiß und Proteine. Aber ich hatte jetzt kürzlich eine Expertin zum Thema Hormonbauch, ne, die auch ganz eine junge Ärztin, die sagt, es ist wirklich ganz neue Erkenntnisse, wie früh eigentlich gerade Frauen auf Protein achten sollten, weil ich auch immer sage, boah, wenn ich hier meine Patensöhne sehe mit so großen, Sie wissen schon, ne, und dann riecht's da so komisch raus und irgend so ein Pulver und ich mal sage so, boah, wie kann man das essen oder trinken? Ich glaub's gar nicht, aber mein Blick darauf beginnt sich auch so langsam zu ändern. Also auf jeden Fall ein Thema, was sich gerade auch geschlechtsspezifisch anfängt zu diskutieren.
Ja, also man kann, es gibt ja bestimmte Proteinprodukte. Also ich wäre vorsichtig, da würde ich wirklich auf die Zusammensetzung achten, was da eigentlich so noch drin ist, auch an künstlichen Stoffen, die dann auch nicht mehr gesund sind. Also da gibt es sicher Alternativen dazu, aber darauf ist zu achten, und ich glaube, das ist noch wenigen bekannt. Wie gesagt, für mich war es überraschend. Ich habe mir da ehrlich gesagt gar keine Gedanken drüber gemacht, aber das ist wichtig. Und was mir noch ganz besonders wichtig ist jetzt in unserem ganzen Gespräch, dass das Selbstbild von Frauen natürlich auch sich verändert. So, also wenn man sich anguckt, so wenn man irgendwie mal am Bahnhof ist oder am Flughafen und sich die ganzen Modezeitschriften, also die ganzen Cover mal so einfach mal schnell Revue passieren lässt, dann sieht man ja nur junge Frauen da drauf. Ne? Also auch auf den Zeitungen, die, sagen wir, sich an ein etwas älteres Semester richten. Und da, finde ich, müssen wir noch ein bisschen was dafür tun, dass ältere Frauen nicht einfach in der Versenkung verschwinden in der Öffentlichkeit. Sei es auf Covern von Journalen, sei es eben in Fernsehsendungen, als Moderatorinnen etc. Bei Männern, die haben da ein bisschen den Vorteil, da wird ein älterer Mann wird irgendwie als kompetent, als honorig und so weiter verstanden. Da müssen wir noch ein bisschen hinkommen. Und da ist es eben wichtig zu sagen, okay, ich verändere mich, und da immer wieder den Wert daraus ziehen. Also jetzt, manche Frauen wählen den Weg zur Schönheits-OP, die durchaus Sinn machen kann, aber abgewogen sein will in der Entscheidung. Und für Frauen finde ich es eben wichtig, ein anderes Selbstbewusstsein auszustrahlen. Ich habe selber in einem anderen Podcast gehört, wie wichtig, und dann komme ich nochmal zu den sozialen Kontakten, wie wichtig eine positive Einstellung ist. Also das ist nicht alles, aber ein ganz, ganz großer Teil. Also das ersetzt auch kein Fitnessstudio.
So, ja, das stimmt.
Das Entscheidende.
Und es wäre das Fundament, vielleicht genügend Selbstbewusstsein zu haben, um sowohl in der Vorsorge als auch dann in dem Fall, dass man eine Diagnose und eben Therapie braucht, sich in unserem Gesundheitssystem doch auch als Frau, sage ich mal, aufzustellen. Was ich damit meine, eben, wir hatten es jetzt von den Vorsorgethemen, die man wirklich bei den Krankenkassen überall abrufen kann. Die meisten sind wirklich, also bezahlt, also, und werden zum größten Teil nicht wahrgenommen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber auch da kann man sich nochmal informieren, die eigenen Ärzte herausfordern, oder? Wer so meint, einfach fragen, sagen, wissen Sie das? Wenn nicht, auch können wir mal darüber reden. Gucken Sie mal. Vielleicht kommt man sogar auch zu dem Entschluss, man wechselt vielleicht auch einen Arzt, weil man denkt, okay, vielleicht werde ich in meiner Gesamtheit gar nicht mehr so gesehen. Wenn es dann doch der Fall, den wir ja alle vermeiden wollen, aber nicht immer klappt, zu Krankheit oder Beschwerden kommen, was können Sie in unserem Gesundheitssystem, was können Sie da raten? Kann man da als Frau, außer dass man nachfragt und darauf hinweist, man ist ja dann schon so ein bisschen ausgeliefert, wie könnte man da...
Also es gibt, man kann sich auf jeden Fall erkundigen. Es gibt Organisationen, Verbände, Vereine, also wie zum Beispiel die DGSGM, Deutsche Gesellschaft für geschlechterspezifische Medizin. Da kann man sich auf jeden Fall erkundigen. Der Deutsche Ärztinnenbund hat auch auf der Webseite abrufbare Informationen, und man kann sicherlich dort auch mal anrufen oder hinschreiben, zu sagen, ich habe hier ein Problem und ich könnte mir gut vorstellen, dass da eine Antwort kommt aus ärztlicher Sicht. Also das sind sozusagen verlässliche Informationen. Das ist ja so ein bisschen die Schwierigkeit im World Wide Web. Da ist auch manchmal ziemlich viel Blödsinn unterwegs.
Ja, das stimmt.
Und auch gefährlicher Blödsinn. Also ich würde den Deutschen Ärztebund empfehlen.
Die zwei Links geben wir noch weiter, genau.
Genau, ich schreibe die eben gerne. Also da kann man sich gut erkundigen. Das ist fundiert, das hat Hand und Fuß. Und man kann sich da eben auch informieren, wer denn, sagen wir mal, eine geschlechterspezifische Zusatzausbildung hat. Leider Gottes ist es in Deutschland so, dass wir das eben noch nicht normal normal in dem Ausbildungskurriculum drin haben, also bei den werdenden Ärzten und Ärztinnen, als auch bei denen, die schon welche sind und sich zum Facharzt weiterbilden beispielsweise. Das ist in Österreich anders. Da kann man ein Diplom zum Gendermediziner erwerben.
Ja, ach was.
Aber die DGSGM vergibt eben auch solche Zertifikate, weil sie sagt, okay, wir haben hier eine Weiterbildung gemacht und die sind da eben zertifiziert. Also da kann man sich erkundigen, wenn man sagt, also ich fühle mich gerade ganz schlecht aufgehoben, irgendwie komme ich nicht durch mit meinen Fragen. Also das würde ich raten. Ich will noch was zu Männern sagen. Auch die sollen ja lange gesund leben. Also einmal um ihrer selbst willen, aber auch um ihrer Familie willen. Das ist nämlich auch wichtig. Und bei der Vorsorge sind die gar nicht gut aufgestellt. Ja. Also da haben wir noch ein bisschen was. Wir haben uns bei dem letzten Bundeskongress für Gendergesundheit um Prävention gekümmert im Mai. Und da wurde immer wieder diskutiert, dass Männer zum Beispiel auch ganz anders angesprochen werden müssen, die also ganz anders adressiert werden müssen. Und ich freue mich eigentlich, klar, jetzt manche Männer beschweren sich, ach, jetzt macht er nur Frauengesundheit, was ist dann eigentlich nur mit der Männergesundheit? Genau. Und ich sage, naja, Männergesundheit hatten wir die letzten paar hundert Jahre, habt ihr noch nicht gemerkt. Aber was mich freut, ist, dass ihr anfangt, anders über eure Gesundheit nachzudenken in der ganzen Diskussion. Also insofern ist das ein großer Gewinn.
Und für alle Geschlechter.
Natürlich, für beide Geschlechter. Das ist total wichtig. Also ein gesunder Mann ist wichtig auch für die Partnerin, für die Familie, für alle. Also das ist, die stehen ja auch in einem sozialen Kontext. Also das ist mindestens genauso wichtig. Wir müssen dann nur noch andere Instrumente dafür entwickeln.
Genau. Da lässt sich nur erahnen, wie es denen geht, die eigentlich noch dazwischen sind, zwischen klar Mann und klar Frau. Da sieht es ja, sage ich mal, noch intransparenter aus. Aber auch hoffentlich da gibt es dann entsprechend, dass man davon profitieren kann, dass zumindest das Wissen größer wird, nicht nur theoretisch, sondern auch in der Anwendung. Mir fällt da immer ein, ich bin viel auch in Asien schon unterwegs gewesen und da muss ich sagen, sind zweierlei Sachen anders. Man muss Asien nicht mögen, ne? Also wenn man so sagt, so ist mir so ein bisschen zu fremd, aber die Ganzheitlichkeit, der Blick auf den Menschen, der hat noch nie, sag ich mal, einen Unterschied gemacht zwischen Mann und Frau, was den Blick betrifft, aber in der Differenzierung dann schon. Das merkt man direkt, wenn man mal die traditionelle chinesische Medizin da eine Anwendung wahrnimmt, da wird klar unterschieden. Und das Zweite ist, dass ältere Menschen, Seniorität gewertschätzt wird.
Ja, das ist ein ganz großer Punkt im asiatischen, teilweise auch im afrikanischen Kontext, dass eben da die Ganzheitlichkeit noch gesehen wird. Und ich sage, wenn ich wirklich ganzheitlich betrachte, komme ich automatisch zu einer individualisierten Medizin. Genau. Also das war mein Ansatz beim ersten Bundeskongress. Da ging es um personalisierte Medizin vor 13 Jahren. Ja. Der kleinste gemeinsame Nenner ist doch erstmal die Unterscheidung zwischen den Geschlechtern. So, und dann können wir nochmal weiter granulieren. Und diese Ganzheitlichkeit und diese Einstellung, gesellschaftliche Einstellung zu Alter, zu Frauen, zu Männern, Seniorität, macht natürlich auch was mit der Gesundheit der Menschen, die eben älter werden. Also wenn da eine positive Konnotation mit verbunden ist, teilen sich viele Beschwerden gar nicht mit. Ja, also klar, ich meine, die das musste man nochmal untersuchen, also die unterschiedliche hormonelle Zusammensetzung bei den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Ethnien ist natürlich auch nochmal eine Untersuchung wert, aber insgesamt eine positive Einstellung zum eigenen Alter. Ich habe jetzt kürzlich gerade was gelesen, dass Menschen, egal Männer oder Frauen, dass Menschen, die sagen wir mal, eine positive Einstellung zu ihrem Älterwerden haben, also sich damit immer wieder neu arrangieren, muss man ja immer, gerade wenn dann irgendwelche Fähigkeiten allmählich abnehmen oder verloren gehen, die deutlich besser leben, also deutlich besser ihr Alter erleben als jemand, der immer dagegen ankämpft. Also da haben wir gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich durchaus noch was vor uns.
Aber Sie haben eine schöne Perspektive eigentlich schon aufgezeigt, dass aus dem Ganzheitlichen ja dieses Individuelle, Persönliche kommt. Also wir müssen da gar keine ideologischen Diskussionen drüber führen. Und dass aber die zunehmende, Möglichkeiten individuelle Daten aufzunehmen, Stichwort Tracking, und diese auch auszuwerten, Stichwort künstliche Intelligenz. Ja, da müssen wir, glaube ich, nochmal ein extra Thema machen. Aber ja, es geht eigentlich ja, wenn man es so betrachtet, ja in eine gute Richtung.
Insgesamt ja. Wir müssen dranbleiben. Sie haben jetzt gerade das Tracking erwähnt. Ich hatte auch mal so ein Armband. Also da ist auch zum Beispiel hier zu hinterfragen beim Anbieter, inwieweit das auch geschlechterspezifisch ausgewertet wird.
Das ist es nämlich. Die Auswertung ist natürlich, macht das Gift oder...
So, also das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so ein Armband, eine Uhr habe oder so, die meinen Blutdruck misst und die Auswertung geschlechterspezifisch und altersspezifisch. Mhm. Bei Frauen fängt der hohe Blutdruck bei 140 an.
Ja.
So, das ist aber in den meisten Lehrbüchern, in den älteren, ist das der normale Blutdruck.
Ja, ja.
Also bei Frauen nach den Wechseljahren ist es das eben nicht mehr. Da geht es schon langsam nach oben. So, und diese, und da gibt es viele andere Sachen natürlich auch, da berücksichtigen muss.
Ja.
Ne, also dieses One Size Fits All. Und KI ist ja erstmal nur eine 0-1-Entscheidung von dem System, von dem Algorithmus.
Ja.
Und da bin ich mir manchmal nicht so sicher, dass bei diesen Trackern das so berücksichtigt wird. Also das wäre nochmal zu erforschen.
Die Qualität der, sag ich mal, Diagnostik, da sind eh viele Fragezeichen zu setzen. Aber es ist, glaube ich, zumindest schon mal eine Grundlage, dass so das Einzige für mich persönlich, auch was ich immer so als Positives mitnehme von diesem ganzen Tracking waren, dass wir endlich mal mehr Daten bekommen, auch von Frauen, obwohl natürlich das Tracking auch sehr männlich dominiert ist, wenn man mal in die Zahlen guckt, das machen Männer einfach lieber als Frauen, aber in meiner Umgebung hat inzwischen auch mindestens jede zweite Frau irgendwas, was sie trackt, und so bekommen wir zumindest mal die Daten, weil erst wenn wir die Daten haben, können wir ja auch in der Auswertung sagen, okay, da kann jetzt auch mal medizinisches Fachpersonal drauf gucken und nicht nur irgendeine KI. So, wir sind aber schon leider bei der letzten Frage angelangt. So, die allerletzte Frage, die ich jedem Experten, Expertin stelle, ist die 100-Plus-Empfehlung, wenn Sie uns nur eine Maßnahme mit auf den Weg geben können, um ein besseres, gesünderes und damit vielleicht auch längeres Leben zu leben. Welche eine Maßnahme ist das aus Ihrer Sicht?
Eine positive Lebenseinstellung. Dankbarkeit und eine positive Lebenseinstellung.
Okay, das ist ein sehr schöner Abschluss für dieses Thema, das ja schnell so in den Verruf kommt, feministische, emanzipatorische Reflexe bedienen zu wollen. Bei Ihnen merkt man, ist überhaupt gar nicht der Fall, sondern es geht darum, wie Sie so schön schon gesagt haben, es geht um die Hälfte der Menschheit, und da sollte man differenzierter drauf gucken und am besten sozusagen ganz individuell behandeln. Frau Dr. Klöpfer, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Wissen, das Sie uns reingegeben haben und für Ihren, ja, ich will nicht sagen Kampf, aber vielleicht ist es doch die Energie, die Zeit, die Emotionen, die Aufmerksamkeit, überhaupt dieses Thema sich so früh eigen zu machen. Dafür ein riesen Dankeschön an Sie. Das kommt wahrscheinlich ganz selten, weil man ja immer so als Kämpfer, der für etwas steht, wahrgenommen wird, aber Sie sind keine reine Lobbyistin, sondern Sie sind jemand, der mit Herz und Verstand einfach sagt, das ist ein wichtiges Thema, da müssen wir uns drum kümmern, und ich habe es zu meiner Lebensaufgabe gemacht. Ich glaube, das kann man sagen.
Ja, das kann man sagen. Ich danke herzlich, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir viel Freude gemacht, und wir bleiben dran.
Wir bleiben dran. Sehr schön, genauso machen wir das. Bis zum nächsten Mal. Tja, und dass ich dranbleiben lohnt, das kann ich mit einer kleinen Anekdote unterstreichen. Bei der Veranstaltung, bei der Frau Dr. Klöpfer und ich uns kennengelernt haben, da hat die Moderatorin eine Wahnsinnsgeschichte von sich selbst erzählt. Weihnachten 2025, die Tage zwischen den Jahren. Sie merkt schon so ein Ziehen und Beschwerden im Bauch, aber auch in der Rückengegend. Dachte aber, naja, also so zwischen den Tagen dann ins Krankenhaus nicht so wichtig nehmen. Ne? Die Familie will ja schöne Zeit miteinander verbringen. Der Mann von ihr, Arzt, beruhigt sie auch und sagt, nee, ist nicht so dramatisch. Eine gute Freundin von ihr, auch Ärztin, sagt ihr dann, naja, komm doch zwischen den Jahren, ich habe die Praxis auf, komm doch mal bei mir vorbei. beruhigt sie auf beim Besuch. Sie bleibt aber hartnäckig und sagt, nee, nimm mir doch auch noch Blut ab, irgendwas stimmt da nicht. Und dann, genau, Herzinfarkt. Ein mittelschwerer Herzinfarkt, die Diagnose im Krankenhaus. Ist das nicht eine unglaubliche Geschichte? Alle denken ja, weil wir jetzt schon eine Zeit lang über ja Gendergesundheit, was unterscheidet Mann und Frau reden, hätten sich schon Dinge geändert. Aber nein, selbst in unseren eigenen Köpfen ist das noch nicht so. Dranbleiben ist also nicht nur ein Motto, was so dahingesagt werden sollte. Nee, diese Hartnäckigkeit, die schenkt uns Frauen jetzt in diesem Fall Lebenszeit, Lebensjahre. Nicht nur längere Lebensjahre, sondern, wie schon eingangs erwähnt, hoffentlich auch bessere Lebensjahre. Deswegen, was nehme ich an neuer Erkenntnis aus diesem Gespräch, aus dieser Podcast-Folge mit? Hartnäckigkeit lohnt sich, ja. Und dass der Kern der Gendergesundheit wirklich an der Herzgesundheit liegt. Weil wir Frauen eben mit den Wechseljahren und dem Absinken des Östrogenspiegels ja auf einmal auch Herzinfarkt gefährdet sind, was wir davor eben nicht so stark waren, weil wir geschützt waren. Ist noch nicht bis zu jedem durchgedrungen und schon gar nicht, dass die Herzinfarktbeschwerden oder Anzeichen ganz andere sind. Ich habe mich nochmal bestätigt gesehen, ja, weiterhin nachzufragen bei jedem Arztbesuch, bei jedem Gespräch über mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, wirklich zu sagen, gibt es da Unterschiede zwischen Mann und Frau? Muss ich etwas Besonderes beachten? Und der dritte Punkt, ja, wirklich auch nochmal der Hinweis, die Wechseljahre bei uns Frauen und die Themen, die damit zusammenhängen. Die beginnen eben nicht ab 50 plus, sondern die beginnen schon bei der jungen Frau. Habe ich auch rückblickend überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Und auch ich bin ganz froh, dass dieses Thema ja inzwischen kein Tabuthema mehr ist. Für ältere Frauen genauso wenig wie für jüngere. Und dass die ärztliche Versorgung und Fürsorge sich entsprechend auch so langsam ein bisschen drauf einstellt. Was ich nicht unbedingt dabei haben muss, da bin ich auch ganz ehrlich, dieser ganze Tobavohu, der sich jetzt mit Lösungen rund um die Wechseljahre ja auf einmal aufzeigt, wo ich sage, naja, da geht es auch so ein bisschen ums reine Geld verdienen, ob wir das alles brauchen. Ich bin da immer ein bisschen kritisch. Und trotzdem, alle Fragen rund um Frauengesundheit sind eben kein Gedöns, weil sie neben der Frau eben ja auch die ganze Familie betreffen und den dazugehörigen Partner. Und deshalb ist diese Fragestellung, was ist anders bei Frauen und bei Männern? Und was ändert sich auch mit zunehmendem Alter? Nicht nur berechtigt, sondern wir müssen sie eigentlich bei jedem Arztgang auch einfordern. Das ist so ein Quick Win, den jeder in seinen Alltag direkt mitnehmen kann. Und dass Frauen ja vielleicht sich selbst auch ein bisschen wichtiger nehmen. Ich meine das jetzt nicht so im Sinne von Achtsamkeit und Gedöns. Nee, ich meine es im Sinne von, wir sind ja durch unsere pflegerische Seite in uns ja oft dazu verleitet, ja, ich nehme mich selbst ein bisschen zurück. Erstmal kommen die Kinder und dann kommt der Mann und dann kommen vielleicht noch die Eltern. Also die sind alle wichtiger als ich selbst, die oft den ganzen Trupp da auch am Laufen hält. Und das war eben auch bei dieser schon erwähnten Veranstaltung. Da war dieser Dr. Wimmer da. Ich glaube, die meisten von uns kennen ihn aus TV oder von YouTube-Videos. Und der hat auch nochmal bestätigt aus seinem Alltag, dass es oft die Frauen sind, die sich selbst so zurücknehmen, dass sie auch dazu beitragen, dass wir so ein bisschen übersehen werden. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns da selbst auch so ein bisschen am Riemen reißen und am Schopf packen und sagen, ja, also bei solchen wichtigen Lebens- ja und existenziellen Fragen müssen wir so ein bisschen mehr Fürsorge für uns selbst auch haben. Der, sage ich mal, bisschen anstrengendere Schritt ist ja ein anderer. Nämlich generell drüber nachzudenken, beim Älterwerden, was muss ich eigentlich in meinem Leben grundsätzlich ändern? Weil sich mein Körper ändert, weil vieles, was ich als normal und selbstverständlich hingenommen habe in jungen Jahren, jetzt nicht mehr funktioniert. Das fängt bei der Bewegung an. Wir hatten es ja im Gespräch auch von dem Krafttraining, das auf einmal existenziell für uns wird, damit wir auch im hohen Alter weiterhin überhaupt uns, ja, hinsetzen können und auch wieder hochkommen. Also so ganz banale Sachen. Auch Ernährung ist in Zukunft beim Älterwerden ja nicht mehr davon getrieben, schmeckt mir etwas oder nicht oder was gibt's für einen neuen Trend, sondern unter der Fragestellung, was lässt mich besonders lange selbstbestimmt alt werden. Deswegen dieses Thema Proteine, wo ich doch denke, da muss ich nochmal ein bisschen tiefer bohren, auch für mich selbst. Und natürlich das Thema Regeneration wird ein ganz anderes. Wir alle merken beim Älterwerden, ja, alles geht nicht mehr so easy peasy, ne? Aber das muss gar nicht schlimm sein. Das ist ein normaler Prozess. Das Schöne ist, es betrifft uns alle. Da kann sich niemand davon freikaufen. Es ist eine sehr demokratische Entwicklung. Deswegen fand ich den Abschluss des Gesprächs auch nochmal besonders schön, nämlich diese positive Grundeinstellung. Bei aller realer gesundheitlicher Vorsorge und Krankheiten und Symptomen, die wir genderspezifisch zu beachten haben. Es geht um die Lebensfreude, es geht um die positive Einstellung und es geht auch um unseren eigenen Blick darauf zu sagen, wie komme ich damit klar eben, dass sich mein Körper verändert. Das ist erstmal ganz normal. Und wie ich aber drauf gucke und wie ich jeden Tag daran gehe, das macht doch nochmal einen Riesenunterschied. Also, ein schöner Appell, ein schöner 100-plus-Experten-Tipp, zumindest aus meiner Sicht. Und ja, wie schon die Expertin, die ich erwähnt habe, geht's bei den nächsten Podcast-Folgen ja ein bisschen weiter um die frauenspezifischen Themen, weil die so ein bisschen Nachholbedarf haben. Und apropos positive Lebenseinstellungen, wir können uns ja alle davon nicht lossagen, dass das Äußere für uns eine wichtige Rolle spielt. Und einer der nächsten Gespräche wird wirklich sein, was macht den Hormonbauch eigentlich aus und wie kriegt man ihn auch wieder weg? Und ich bin wirklich um einiges schlauer aus dem Gespräch rausgekommen, dank einer jungen Ärztin, die sich genau diesem Thema gewidmet haben. Darum geht's im nächsten Podcast. Bis dahin wünsche ich natürlich uns allen eine super schöne, warme Sommerzeit. Eure Nicola aus Düsseldorf.